In dieser Sendung geht es um den Markt für Elektroautomobile. Wir zeigen, warum dieser Markt nicht nur ein Autothema ist, sondern ein ganzes Ökosystem, bestehend aus dem Fahrzeug und einer Vielzahl von weiteren Serviceanbietern. Wir sprechen über die Marktreife auf allen Ebenen, die wirklichen Painpoints in der Customer Journey und welche Touchpoints Hersteller, Händler und Ladeinfrastrukturanbieter priorisieren müssen, um neue Kunden zu gewinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Medallia, der weltweit führenden Enterprise Experience Management Plattform. Medallia ist in der Lage, Millionen von Kundensignalen über verschiedene Kanäle und Formate hinweg in Echtzeit zu erfassen. Mittels künstlicher Intelligenz werden aus diesen Signalen Erkenntnisse generiert und gezielte Handlungsempfehlungen für die gesamte Organisation zur Verfügung gestellt. Die Auswertung von Bild, Sprache, Text und Verhalten mithilfe von maschinellem Lernen ermöglicht Unternehmen, Maßnahmen zu priorisieren, Innovationen zu identifizieren und eine kundenzentrierte Organisation aufzubauen, die jedem einzelnen Kunden die bestmögliche Erfahrung bietet. So entstehen Unternehmen, die Kunden lieben. Alle weiteren Informationen zu Medallia findest du auf www.medallia.com/de und der Sponsorenseite von CX Talks. Mein heutiger Gast ist Axel Sprenger. Er ist Gründer und Geschäftsführer von U-Scale, ein auf Elektromobilität spezialisiertes Marktforschungsunternehmen. Als ich Axel vor einiger Zeit kennengelernt habe, kamen wir gleich in eine sehr angeregte Diskussion über den Markt für Elektroautomobile. Dabei stellte ich fest, dass genau dieser Markt ein typisches Beispiel dafür ist, wie kompliziert das Management der Customer Experience und der Customer Journey für einzelne Unternehmen sein kann. Das gilt umso mehr, wenn der Markt und die Marktteilnehmer aus ganz unterschiedlichen Industrien stammen. Im Falle der Elektroautomobile sind das die Hersteller der Fahrzeuge, die Händler und Werkstätten sowie die Ladeinfrastrukturanbieter und sämtlicher Services, die damit zu tun haben. Solange das Ökosystem nicht im Sinne des Kunden synchronisiert ist, führen Fehlleistungen des einen Anbieters zu negativen Erfahrungen mit den anderen. Für Kunden ist es dann schwer, eine insgesamt runde und befriedigende Journey-Erfahrung zu haben. Wenn der Elektromobilität die Zukunft gehören soll, müssen Brüche in der Journey beseitigt und Kundenanforderungen ernst genommen werden. Die Erwartungshaltung ist eigentlich gar nicht überzogen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Kennenlernen dieses spannenden Marktes, nicht nur für Customer Experience Manager. Hallo Axel, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, schön hier zu sein.
Wenn man deine Vita ansieht, bist du ja ein ausgewiesener Car-Guy und das sowohl auf Seiten eines Herstellers als auch auf Seiten einer Agentur. Welche Erfahrungen hast du denn in der Industrie bis zur Gründung von U-Scale gemacht?
Von Haus aus bin ich ein Maschinenbauingenieur, war 15 Jahre bei Mercedes in der Entwicklung und im Qualitätsmanagement und habe da gemerkt, dass Ingenieure halt das tun, was sie am liebsten tun, nämlich schöne Sachen entwickeln, die ihnen selbst am besten gefallen und dabei den Kunden immer so ein bisschen außer Auge oder aus dem Sinn verlieren. Und das führt zu dem, was wir heute kennen. Und mich hat das aber immer irgendwie geärgert oder angestachelt, da mal nachzufragen. Und ich glaube heute, dass eigentlich jeder Kundenrückmeldungen braucht, egal in welchem Bereich er arbeitet. Die Frage ist, wie man es aufbereitet. Und so bin ich in die Kundenforschung gekommen und von Mercedes dann zu J.D. Power, wo ich ein paar Jahre Geschäftsführer von J.D. Power Europe war. Und vor 8 Jahren habe ich dann U-Scale gegründet, mit der Idee zu sagen, lasst uns diese Kundenperspektive bereits ab der frühesten Phase dieser Elektromobilitätsentwicklung da in die Entwicklung oder allen Stakeholdern zur Verfügung stellen und das vernünftig machen. Und das machen wir jetzt seit 8 Jahren mit großer Freude.
Und was würdest du sagen, ist das Besondere jetzt an U-Scale im Vergleich zu einem klassischen Vollsortiment da in der Marktforschung?
Ja, das erste ist natürlich dieser Fokus auf die Elektromobilität. Wir machen wirklich 99,9% Elektromobilität. Und was uns aber auch noch unterscheidet von anderen, ist, dass wir neben den klassischen Ad-Hoc-Studien, die ja jeder anbietet, einen starken Schwerpunkt in dem haben, was man vielleicht mit Multi-Client-Studien am besten beschreibt. Und dazu haben wir die ganze Customer Journey in der Elektromobilität oder die Journeys in einzelne Touchpoints unterschieden oder unterteilt und machen mittlerweile zu jedem Touchpoint eine eigene Studie, jedes Jahr eine eigene Studie, die in der Regel ja möglichst vieles vom letzten Jahr mal aufgreift, aber sich an die Veränderung des Marktes anpasst. Das machen wir in mehreren Ländern, aber der Kern sind diese Multi-Client-Studien. Und immer wenn wir eine neue Studie machen, fragen wir alle unsere Kunden und Leads an, was treibt euch gerade so um, was sind die Fragestellungen, und bauen daraus dann jeweils eine aktualisierte neue Umfrage. Das ist der Kern von dem, was wir machen.
Und weil ich da mal reinschauen durfte, habe ich dich auch eingeladen, und ich werde dich jetzt einfach mal löchern rund um das Thema Customer Experience Management im Markt für Elektrofahrzeuge. Da geht's ja schon mal los. Was ist denn eigentlich der Markt für Elektrofahrzeuge?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil eigentlich geht es im ersten Sinn natürlich ums Fahren. Es geht um Autos, Elektroautos statt Verbrennerfahrzeuge. Aber eigentlich geht es gar nicht um Autos, sondern es geht viel mehr um das, was da noch dranhängt. Da entsteht nämlich nicht nur, oder wie sagt man, da wird nicht nur ein Auto durch ein anderes Auto mit einem anderen Antrieb ersetzt, sondern eigentlich wird da ein ganzes neues Ökosystem erfunden. Und das Stichwort heißt Sektorkopplung. Vielleicht ist dir das schon mal über den Weg gekommen. Da geht es darum, quasi die Industriesektoren Mobilität mit dem Industriesektoren der Energiewirtschaft zusammenzubringen. Und aus diesem Zusammenspiel aus Fahren und Laden entsteht ja ein neues eigenes Ökosystem mit ganz vielen neuen Playern im Markt und neuen Geschäftsmodellen. Und das zu orchestrieren oder als Marktforscher zu begleiten, ist eine tolle, aufregende Sache. Das ist wirklich was Neues.
Dann fangen wir doch mal an mit dem Fahrzeug selber. Wie kann man das aufteilen und wie groß sind so diese Märkte? Ich persönlich bin da jetzt Laie. Ich kann noch unterscheiden zwischen vollelektrisch, Hybrid und Vollhybrid. Aber wie groß sind diese Segmente? Wie wichtig ist der Gebrauchtwagenmarkt? Wie würdest du das einordnen?
Also aus der Perspektive der Elektromobilität unterscheiden wir gar nicht so viele Segmente. Natürlich gibt es die Verbrenner und es gibt die Mild Hybrids und es gibt die Plug-in Hybrids. Aber wenn ich ehrlich bin, schaut in der Branche niemand auf die Plug-in Hybrids. Man schaut nur auf Vollelektroautos, und das tun auch wir. Wir dachten am Anfang, dass Studien über Hybrids nachgefragt werden, werden aber null nachgefragt. Wir haben noch nie eine Studie dazu gemacht, noch keine einzige Anfrage bekommen. Es geht komplett um das Verhalten der Elektroautofahrer, wie die sich verhalten, wie die laden, was die umtreibt, was denen wichtig ist. Und das ist der absolute Fokus.
Wie wichtig ist denn der Gebrauchtwagenmarkt im Vergleich zum Neuwagenmarkt? Jetzt gibt es ja Elektrofahrzeuge schon eine ganze Zeit, und das Wertvollste ist ja eigentlich die Batterie. Die nutzt sich aber ja ab, wie wir vom iPhone lernen.
Also der Gebrauchtwagenmarkt ist eigentlich noch gar nicht so richtig da. Im Moment fokussiert eigentlich alles auf den Neuwagenmarkt, weil alle massiv unter Druck stehen, überhaupt mal Autos auf die Straße zu bringen. Die ganzen Geschäftsmodelle und alles ist darauf ausgelegt, dass überhaupt Autos auf die Straße kommen. Und da geht es darum, Neuwagen auf den Markt zu bringen. Und das Zweite ist, es gibt halt einfach noch nicht so viele Gebrauchtwagen im Markt. Der Markt füllt sich erst ganz, ganz langsam, und von daher hat das keiner noch so richtig auf dem Schirm. Es haben natürlich Leute auf dem Schirm, die sich mit Recycling von Batterien beschäftigen, aber jetzt aus der Marktperspektive ist es noch kein großes Thema. Wir haben jetzt in diesem Jahr oder vor kurzem das erste Mal eine EV-Gebrauchtwagenstudie gemacht, aber das kommt jetzt erst ganz, ganz langsam.
Und wie groß ist der Markt heute so für die Neuwagen im privaten Konsumerbereich, oder falls man das so trennen kann?
Ja, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man schaut. Aus der Perspektive der Retailer, also der Autoindustrie, ist der Markt im Moment laut KBKV-Bundesamt sind die Zulassungszahlen für Voll-BEVs bei 18%. Das ist die Marktgröße, die wir haben, hoffentlich bald steigend.
Entschuldigung, 18% von was?
Unter allen Fahrzeugverkäufen.
Schon 18% sind reine Elektrofahrzeuge?
Sind Voll-BEVs im Moment in Deutschland, genau. So. Und aus der Sicht der Downstream-Welt, also der Energiewirtschaft oder auch des After-Sales, ne, gucken wir auf den Gesamtbestand der Fahrzeuge in Deutschland, und da sind es natürlich nicht 18%, das sind es andere Neuwagenkäufern, sondern da sind es nur 4%. Also 4% der Fahrzeuge in Deutschland, der PKWs in Deutschland am Bestand, sind voll elektrisch. Das heißt, wir haben da noch einen Markt von 96% vor uns. Und da kommen wir sicher noch drauf. Das macht die Marktforschung interessant, weil wenn ich zu viel mit den 4% arbeite und Produkte entwickle für diese 4%, dann ja, gehen wir am Markt vorbei, der da erst noch kommt. Und das ist so ein bisschen die Krux und die Kunst an der Geschichte, aber da kommen wir sicher noch drauf. Ne?
Wer sind denn die aktuell erfolgreichsten Anbieter in Deutschland?
Sprichst du über die Autohersteller?
Autohersteller.
Wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja. Also das ist natürlich immer noch Tesla. Tesla war sehr lange, auch sehr verdient. Im Moment fallen sie zurück und eigentlich ist es die VW-Gruppe, VW und Skoda hauptsächlich. Und die Koreaner sind mit Kia und Hyundai sehr erfolgreich. Und dann sind es die Premium-Anbieter mit BMW an der Spitze. Und dann die anderen folgen danach. Und was aus den Chinesen wird, das muss man mal gucken. Die sind ein sehr heterogener Trupp. Die kann man nicht vereinheitlichen, sind sehr unterschiedlich in ihrem Erfolg. Mal sehen, was da noch aus denen werden wird.
Wie dynamisch ist denn der Markt? Ist der in Bewegung nach oben, nach unten im Moment relativ stabil? Wie schaut's aus?
Ja, eigentlich stecken wir gerade in so ein, also was heißt gerade? Wir stecken seitdem diese Kaufprämie gestrichen wurde, so ein bisschen in einem Loch. Und dieses Loch ist eigentlich ganz typisch bei Hochlauf von neuen Technologien. Wir haben diesen Übergang gerade aus diesen Early Adoptern in diese Early Maturity, also in den frühen Massenmarkt. Da klemmt es häufig, weiß die Innovationsforschung. Und das sehen wir auch bei den Elektroautos. Jetzt so langsam sieht's aus, als ob wir da drüber kommen und jetzt langsam auf die 20% zu marschieren. Also im Moment läuft's gerade so ein bisschen schleppend, was den Absatz oder diesen Hochlauf angeht. Aber was die Industrie angeht, da passiert unglaublich viel. Es ist ein extrem dynamischer Markt. Deswegen macht es auch so viel Spaß.
Wie reif würdest du den heute schon bezeichnen? Also außer, dass die Käufer fehlen.
Oh, das umfasst so ganz viele Aspekte, wenn wir über Reife von dem Markt sprechen. Aber wenn ich überlege mal, wenn wir eine 10er-Skala nehmen und von 1 bis 10, dann würde ich sagen, sind wir irgendwo zwischen 2 und 3. Also wir sind noch sehr, sehr am Anfang.
Und dann ist das einerseits ein technisches Problem, andererseits aber eben tatsächlich auch schon ein Problem davon, wie ich jetzt die Customer Experiences in so einem Markt gestalte, weil da gibt's einfach auch noch viel zu gestalten, was vielleicht noch nicht hundertprozentig läuft oder was man besser machen könnte, ne?
Also das Hauptproblem beim elektrischen Fahren ist ja nicht das Fahren, sondern das Laden. Und das treibt die Industrie massiv um. Brauchen wir jetzt mehr Langsamlader in den Wohngebieten? Also diese AC-Lader nennt man's, die mit geringer Ladeleistung laden. Oder brauchen wir die Schnelllader an den Achsen, an den Schnellstraßen? Und natürlich brauchen wir beides. Brauchen wir mehr Hubs in den Städten fürs Schnellladen? Oder müssen wir die Parkhäuser mit Langsamladern ausstatten? Wie müssen die Tankstellen der Zukunft aussehen? Das entwickelt sich erst relativ langsam und keiner weiß so richtig, wie diese Welt am Schluss aussehen wird. Und der Haken dran ist, das ist unglaublich teuer. Jedes Investment in Ladeinfrastruktur ist extrem teuer. Dazu kommt dann das Energienetz, das noch nicht richtig bereit ist. Beispiel ist das Thema Ultraschnellladen oder das Schnellladen für LKWs. Da werden ganz andere Leistungen abgerufen und da fehlen die Voraussetzungen auf der technischen Ebene. Das heißt, wir haben so ein Wechselspiel zwischen Technik, die noch nicht da ist, den Kunden, die ihr Verhalten noch nicht so richtig eingependelt haben, weil die Technik fehlt ja noch, und den Anbietern, die nicht so richtig wissen, mit welchen Lösungen sie am Ende auf den Markt kommen. Das entwickelt sich alles parallel und da geht es mal hin und mal her. Mal scheint das eine schneller oder besser zu funktionieren, mal scheint der andere Weg besser zu sein. Also da ist die ganze Industrie, das ganze Ökosystem noch ganz viel am Ausprobieren. Da werden wir sicher noch viel sehen, auch Veränderungen sehen.
Dann konzentrieren wir uns doch mal auf das, was heute ist, weil da habt ihr ja auch die Erfahrungen dazu. Und beginnen würde ich gerne mit dem Kauf des Fahrzeugs, weil ich selber habe zum Beispiel diesen Sprung noch nie geschafft. Ich will seit Jahren meinen Benziner gegen Hybriden wechseln und gekauft habe ich mir ein Pedelec. Das kann ich auch leichter aufladen, by the way. Aber was sind denn das für Menschen, die heute tatsächlich bereits ein Elektroauto gekauft haben? Ist das eine homogene Gruppe? Wie würdest du die beschreiben?
Ja, vielleicht fangen wir vorne an. Am Anfang waren es natürlich die Pioniere, die Innovatoren. Häufig waren das Techies, die also unglaublich viel Spaß an der Technik hatten, die auch unglaublich intrinsisch motiviert waren, mit dem Kauf eines Elektroautos die Energiewende voranzubringen, ja, mit PV-Anlage auf dem Dach und Überschussladen und allen begeistert davon, quasi umsonst laden zu können, dabei vergessend, dass man, weiß ich nicht, wie viel 10.000 Euro vorher investieren musste. Also Menschen, die mit Begeisterung dabei waren. Und die sind natürlich heute noch dabei und die hören wir auch laut in den sozialen Medien, wenn es um Elektromobilität generell geht. Die sind aber nicht mehr die Mehrheit. Inzwischen sind die Early Adopter reingekommen. Das sind Leute, die immer noch technisch interessiert sind. Aber ich würde sie jetzt im Marktforschersprech mal die gutwollenden Hedonisten nennen. Immer noch überwiegend männlich, gut verdienend. Am Anfang waren sie alle auf dem Land gewesen. Jetzt sind es immer mehr Stadtmenschen, die umsteigen. Auch getrieben durch Dienstwägen und Car-Policies, die sagen, du fährst jetzt elektrisch. Egal, ob du zu Hause laden kannst oder nicht. Es verschiebt sich so ein bisschen was, aber wir haben es immer noch mit ähnlich gut verdienenden, zunehmend städtischem Publikum zu tun. Also noch weit weg vom Mainstream-Customer.
Wenn du das jetzt im internationalen Vergleich dir anschaust, gibt es da Unterschiede, wie man in Deutschland auf das Thema schaut im Vergleich zu anderen Ländern?
Aber die Länder sind die Unterschiede sind sehr, sehr groß zwischen den Ländern. Wir sehen in den osteuropäischen Ländern, dass das noch in den Kinderschuhen ist, aus verschiedenen Gründen. In den skandinavischen Ländern ist es, glaube ich, bekanntermaßen unglaublich, also sehr, sehr weit voraus. Und dann kommt so eine Gruppe von Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich ist auch dabei, die so im Mittelbereich sind. Und hinterher, wie gesagt, Osteuropäer, aber auch Italien und Spanien ist hinterher. Vielleicht nennen wir noch Niederlande und Belgien, die sind uns ein Stück voraus. Also es sind verschiedene Gruppen, sagen wir mal, sehr unterschiedlichen Marktstand. Und die Gründe liegen ja so ein bisschen in der Politik auch. Fördert die Politik das? Will die Politik das? Wie ist die Stimmung im Land, die daraus entsteht? Und dann hat es aber auch viel mit der Infrastruktur zu tun. Spanien und Italien zum Beispiel wohnen sehr viele Menschen in Mehrfamilienhäusern. Und da quasi den Strom in diese Häuser zu bringen, die Ladesäulen in die Häuser zu bringen, ist sehr viel schwerer als in Deutschland oder in Skandinavien, wo die Menschen viele Einfamilienhäuser haben. Also die Infrastruktur, die Politik beeinflusst die Rahmenbedingungen und das führt dazu, dass da die Märkte sich relativ unterschiedlich schnell entwickeln. Ja.
Ist die Möglichkeit, das im eigenen Haus an die Wallbox anzuschließen, auch der Grund dafür, dass am Anfang die Leute gerade auf dem Land sich Elektromobile gekauft haben, weil die sich so leicht praktisch ihre Infrastruktur selber schaffen konnten?
Ja, die haben halt, erstens haben die überhaupt eine Garage, vielleicht auch eine Doppelgarage mit viel Platz davor. Die haben eigene Häuser mit Dächern, auf die man PV-Anlagen schrauben kann. Und in dem Moment, wo ich die PV-Anlage auf dem Dach habe, fahre ich nicht umsonst, aber ich fahre sehr, 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 sehr günstig elektrisch. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel von jemand, der, weiß ich nicht, 50, 70, 80 Kilometer an einem Tag zur Arbeit pendelt und wieder zurück. Das ist eine irre Strecke für einen Verbrenner, aber für einen Elektroautofahrer, der fährt da quasi plötzlich umsonst ins Büro und wieder heim. Und das macht es unglaublich attraktiv.
Wenn wir jetzt mal auf die Kaufjourney blicken, also ich informiere mich und möchte ein neues E-Auto kaufen. Ihr habt die ja genau untersucht. Wie stark unterscheidet sich denn die klassische Kaufjourney bei einem Elektroauto von einem normalen Verbrenner? Oder ist dies ähnlich?
Ja und nein. Also wenn es dann mal wirklich ums Kaufen geht, ist es natürlich ähnlich. Aber am Anfang, glaube ich, ich habe viel mit Händlern und Verkäufern da auch zu tun gehabt und habe viel Studien dazu gemacht. Am Anfang geht es den Menschen, die so ein Elektroauto kaufen wollen, nicht darum, einfach ein neues Auto zu kaufen, sondern es geht darum, dass die umsteigen in eine ganz neue Technologie, in eine ganz neue Welt. Das heißt, es ist nicht am Anfang nicht die Fragestellung, ist jetzt der neue Golf für mich das richtige Auto, nachdem ich seit 20 Jahren den anderen Golf hatte, sondern es geht darum, ist diese Elektromobilität überhaupt erstmal das Richtige für mich? Und erst wenn ich quasi eine Lösung gefunden habe, wie ich laden kann, wo ich lade, wie ich den Alltag mit so einem Auto gestalte, ob so eine Art von Auto überhaupt das Richtige für mich ist, dann bin ich bereit, darüber zu sprechen, ob es jetzt der Golf oder ein anderes Auto ist. Und das ist für Verkäufer natürlich eine Sache, auf die die natürlich nicht so viel Lust haben. Die wollen nicht die Elektromobilität als solche erklären, sondern die wollen ihre Autos verkaufen. Und wenn der Kunde aber sagt, ich würde gern so ein Auto haben, bin aber nicht sicher, ob ich es richtig laden kann, ja, dann kann ich dem auch kein Auto verkaufen. Und von daher unterscheidet sich die Customer Journey deutlich, weil diese Informationsphase, die da vorangeschaltet ist, deutlich länger ist. Und vielleicht noch ergänzt, am Anfang die Pioniere kannten sich super aus und haben den Verkäufern quasi erklärt, wie die Welt funktioniert, was denen wenig Spaß gemacht hat. Das hat sich mittlerweile gedreht. Die Verkäufer sind sehr gut geschult mittlerweile im Neuwagenbereich und können da ganz gut mithalten. Die Frage ist, haben sie die Zeit, dieses System immer zu erklären und haben sie das Interesse daran? Das ist natürlich nicht so schön. Da kommen dann andere Formate wie Kundenevents oder sowas, die da wichtiger werden, weil das ein Format ist, wo man diese Informationen tragen kann und informieren kann, Grundsatzthemen klären kann. Und dann kann der Kaufprozess vorangehen.
Ne? Gibt es Hersteller, wo du sagst, die haben gerade den Teil sehr, sehr gut im Griff oder machen das alle auf einem vergleichbar guten Niveau? Ihr macht ja auch Benchmarks gegeneinander.
Also das fällt mir jetzt schwer, da reinzugehen, weil das viele einzelne Schritte sind, die da zusammenspielen. Es ist die Webseite des Herstellers, es ist eine Händlerwebseite, es sind die Verkäufer, die richtig reagieren, es sind die Events, es sind die Probefahrten. Da spielt relativ viel zusammen und die einen machen es besser als die anderen, aber ich kann jetzt nicht so pauschal sagen, die Gruppe der einen sind besser als die der anderen. Ich möchte jetzt auch keinen einzelnen Hersteller vorholen. Sie kämpfen sich da alle ganz, ganz, ganz tapfer durch, sagen wir es mal so, ne?
Aber auf welchen Touchpoint sollte man auch als Hersteller in ganz besonderem Maße achten, weil der eben für die Kunden so wahnsinnig wichtig ist, für erstmal die Entscheidung, überhaupt ein E-Fahrzeug zu kaufen? Ist das der Verkäufer oder ist das die Webseite oder wo?
Ich weiß nicht, ob ich einen einzelnen Touchpoint rausziehen würde. Ne? Im Prinzip kannst du an allen Touchpoints gut informieren. Ne? Du kannst die Leute irgendwie vorinformieren. Du willst jetzt nicht erklären, welche Stecker es gibt. Das will der Verkäufer nicht. Ne? Das heißt, das ist was von dem Informationsbedarf ganz sicherlich irgendwo auf eine Webseite gehört. Vielleicht zum Hersteller oder woanders hin. Ne? ADAC und solche Anbieter machen sowas. So, und dann gibt's viele Möglichkeiten oder viele Fragen, die der Kunde auch noch klären möchte. Wie lade ich denn zu Hause? Wie kriege ich das bei mir zu Hause mit meinem Energiemanagement im Haus wie hin? Das ist eine Frage, die man dann teilweise vielleicht auf allgemeinen Vergleichsportalen, Infoportalen klärt, aber dann auch ganz konkret im Autohaus klären kann. Wir kennen viele Autohäuser, die mit Solateuren und Heizungs- und Klimabauern zusammenarbeiten, da Partnerschaften haben und dann berät man die zusammen. Das kann man gut vor Ort machen, dafür ist dann auch das Event geeignet. Also ich glaube, man muss sich gedanklich in diese Informationsbedarfe reinversetzen und dann überlegen, welches Informationsbit und Piece kann ich über den einen Kanal besser oder über einen anderen Kanal besser spielen. Also alle Touchpoints wichtig, kommt darauf an, um was es geht.
Also ich habe jetzt verstanden, im Vorfeld ist es schon mal wichtig, gut zu informieren. Die klassische Kaufjourney beim Auto hat so einen der großen Höhepunkte, das ist die Fahrzeugübergabe. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, bei einem E-Fahrzeug ist das auch besonders, weil die Technologie ja anders ist. Spielt die Fahrzeugübergabe eine ähnlich große Rolle, nur mit leicht verschobenen Inhalten, also gerade beim Elektrofahrzeug?
Also was wir sehen ist, dass die Fahrzeugübergabe tendenziell ein bisschen länger braucht. Das liegt auch daran, dass viele, die heute Elektroautos kaufen, einfach zum ersten Mal ein Elektroauto übernehmen. Das heißt, die kriegen natürlich ihr Smartphone installiert, so ein paar allgemeine Fahrzeugfunktionen erklärt. Man kommt aber dann relativ schnell aufs Laden. Ja, da wird ein Ladevertrag eingerichtet, da wird erklärt, wie ich das Auto anschließen muss, wo ich das Ladekabel unterbringe, wie ich den Ladevorgang überwachen kann. Also es gibt eine ganze Menge neue Inhalte, die erklärt werden müssen und entsprechend nehmen die mehr Raum ein, sprich Autohändler oder die Menschen, die da mit der Übergabe betraut sind, müssen sich darauf einstellen, dass sie einfach einen Zacken mehr Zeit brauchen. Das Zweite ist, dass es auch danach noch Fragen gibt, weil es einfach alles so neu ist für die Kunden. Ja? Und dann hören sie das alles, nehmen das mit, fahren vom Hof, stöpseln zu Hause an, es geht nicht. Und dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Ne? Rufe ich jetzt den Wallbox-Service an oder rufe ich meinen Autohersteller an oder wo rufe ich an? Im Zweifelsfall rufe ich überall an. Also es braucht irgend noch eine Möglichkeit für ein Follow-up und nicht erst, wenn der erste Service ansteht, sondern möglicherweise nach 2 Tagen schon oder nach einem Tag, wo der Kunde anrufen kann. Und die Fragen, die dann halt im Everyday Life sehr schnell und die Probleme, die da auftreten, sehr schnell adressieren und lösen kann.
Wenn wir jetzt mal in der Nutzungsphase sind, dann sind wir eigentlich auch schon mittendrin in diesem wesentlichen Element, wo du auch immer wieder drauf zu sprechen kommst, nämlich das Laden und die Ladeinfrastruktur. Ich habe jetzt erstmal mitgenommen, das ist total komplex, weil es eben so viele Anbieter gibt, so viele Möglichkeiten, wie ich die Energie in mein Auto bekomme. Kannst du vielleicht dieses Ökosystem so erklären, dass wir noch den Überblick behalten, wer da eigentlich alles mitspielt und warum das so kompliziert ist? Vielleicht sparen wir auch dem einen oder anderen Neuwagenkäufer damit eine Nachfrage im Internet.
Also das ist tatsächlich schwierig. In der Vergangenheit war das ja einfach, ne? Tanken gab es nur an einem Ort. Niemand hat zu Hause getankt oder beim Arbeitgeber. Man ist zur Tankstelle, dort wurde getankt, fertig. Es war immer der gleiche Use Case, mehr oder weniger immer der gleiche Ort, der gleiche Ablauf. Und das ist beim Laden komplett anders. Ich kann quasi überall laden. Und da gibt es so zwei Sprüche. Das eine ist in der Welt der Elektromobilisten, wo es heißt, Laden ist wie tanken. Und das heißt, ich versuche den Tankablauf in die Ladewelt zu transportieren und zu übertragen. Und der andere Spruch heißt, steht er, dann lädt er. Was so viel heißt wie, ich tanke nicht, ich lade nicht, sondern das Laden läuft quasi nebenbei. Das Auto steht sowieso die ganze Zeit irgendwo rum und ob es dabei lädt oder nicht, ist mir eigentlich als Elektroautofahrer egal. Und das sind zwei verschiedene Ideen, wie man das Auto beladen kann. Und wenn ich jetzt über das steht er dann, lädt er nachdenke, dann kann ich das im Retail machen, also im Einzelhandel zum Beispiel. Ich kann das bei einem Restaurant, im Hotel machen oder ich kann es eben zu Hause oder beim Arbeitgeber auf dem Firmenparkplatz machen. Und je nachdem, wo ich lade, ist es eine ganz andere Situation und gibt es eine andere Infrastruktur, eine andere Umgebung. Wenn ich jetzt sage, laden wie tanken, dann bin ich an den klassischen Schnellladern und echten Ladeorten, also diesen Ladehubs in den Städten und diesen Ladehubs auf der Autobahn. Und da wird es dann tatsächlich so ein bisschen komplizierter, weil wir dort, anders als beim Tankstellen, verschiedene Rollen unterscheiden müssen. Und diese Rollen sind am ersten vergleichbar mit dem Telekommunikationsmarkt. Klingt jetzt so ein bisschen schräg vielleicht auf den ersten Blick, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Aus der Telekom-Welt kennt man ja das Telefonnetz. Es gibt in Deutschland 4 große Telefonnetze und dann hat man den sogenannten Service Provider. Ein Beispiel ist, der Netzbetreiber ist Telekom, aber mein Service Provider ist 1&1 und Klarmobil oder sowas. Ne? Und so ist es hier auch. Ja, ich habe die NBW, das ist der große Name, oder Yonity oder Aral, der steht auf der Ladesäule drauf. Aber wenn ich dort dann tatsächlich lade, arbeite ich mit einem ganz anderen Anbieter. Also ich könnte zum Beispiel, um es in die Tankwelt zu übertragen, ich gehe zur Aral-Tankstelle und zücke dort meine, Shell-Karte und sage, ich will jetzt aber hier Shell-Benzin zum Shell-Preis. Und dann muss der Aral sagen, alles klar, du kriegst Shell-Benzin zum Shell-Preis. Und das ist so ein bisschen schräg, aber wir haben es in dieser Elektrowelt quasi immer mit beiden zu tun. Ich stehe an der Ladesäule und ich habe einen Vertrag mit möglicherweise jemand ganz anderem. Und da gibt es 2 Namen, die man da mal nennen darf, ohne es gleich zu kompliziert zu machen. Das eine sind die Charge Point Operator. Das sind die, die die Ladesäule hinstellen und betreiben, denen der Grund oder das Ding gehört, die Technik. Und dann gibt es die Service Provider. Das sind die, mit denen ich einen Vertrag habe. Und zwischen diesen beiden gibt es viele mögliche Wechselspiele und das macht die Welt für die Elektroautofahrer auch sehr schwierig, weil je nachdem, an welcher Ladesäule ich stehe und mit welchem Vertrag ich lade, kostet es unterschiedlich. Und das macht viel Ärger in dieser Welt, weil dann die Kostentransparenz verloren geht und viele Folgeprobleme entstehen.
Das heißt, ich habe jetzt einen Vertrag mit Service Provider 1, da ist mir ein bestimmter Strompreis festgeschrieben, wie mein Telefontarif. Dann gehe ich an die Ladesäule, die für meinen Vorgänger vielleicht 15 Cent verlangt hat und für mich jetzt 35, ganz einfach, weil ich einen anderen Vertrag habe. Es ist aber dieselbe Säule, es ist derselbe Strom, es ist vielleicht sogar dasselbe Auto, ich habe nur einen anderen Vertrag.
Genau. Ist das so? Genau so ist es. Und wir sehen in der öffentlichen Diskussion ja oft, dass in der Zeitung dann steht und alle Menschen das fordern. Warum kann man denn da nicht den Ladepreis hinschreiben, so wie das von der Tankstelle gewöhnt sind? Da steht ja auch, was es kostet, ne? Macht es doch bitte an die Ladesäule. Und das geht eben nicht, weil nicht klar ist, womit man lädt. Also wenn ich an der Ladesäule A mit Vertrag A lade, kostet es eben 35 Cent. Und wenn ich aber mit meinem Vertrag B dort lade, kann sein, dass es 1 Euro pro Kilowattstunde kostet, also bis zum Dreifachen. Das ist möglich. Welchen Preis soll denn jetzt der Anbieter da hinschreiben? Eine Möglichkeit wäre, den Ad-Hoc-Preis dorthin zu schreiben, der dann aber relativ teuer ist. Wenn ich mit Vertrag lade, ist es sehr viel billiger wie mit dem Ad-Hoc-Preis, was nebenbei bemerkt auch keiner so richtig versteht und alle wundert. Aber diese Säulen da hinzustellen, scheitert noch, kommen wir in ein ganz anderes Feld, an einem anderen Thema, nämlich am Baurecht. Das ist gar nicht so einfach, so eine Säule wie von den Tankstellen bekannt, eine Ladesäule zu stellen. Aber es geht in eine andere Richtung. Also die Welt ist unglaublich kompliziert und sie nervt wirklich alle.
Sie nervt also vor allem auch die Kunden, wenn ich einen guten Vertrag habe, dann habe ich natürlich immer einen guten Preis, aber es ist mir vielleicht gar nicht bewusst.
Ja, sie nervt wirklich. Sie nervt auch die Leute in der Branche, weil es unglaublich kompliziert wird. Und tatsächlich ist es in unseren Umfragen so, dass sich die Kunden mehr über die fehlende Preistransparenz beschweren als über die hohen Preise. Also wenn ich nicht weiß, was ich bezahle, dann ist das das, was den Menschen ein ungutes Gefühl gibt. Ja? Wenn ich an eine teure Tankstelle gehe, dann weiß ich, das wird jetzt teuer. Aber wenn ich nie weiß, was kostet es denn jetzt eigentlich? Nehmen wir das Beispiel, du gehst zur Tankstelle und du fängst an zu tanken und danach siehst du auf der Rechnung, ob der Liter jetzt 1,70 € gekostet hat oder 3,50 €. Die Freude ist da verhalten, sage ich mal. Und das haben wir bei der Elektromobilität relativ häufig und das nervt kolossal.
Wer kann denn das abstellen?
Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. So richtig abgestellt werden, fürchte ich, wird das gar nicht. Die Frage, also das wird noch sehr lange so bleiben. Wir werden sehen, wie sich die Marktstrukturen entwickeln. In anderen Ländern sind die Preisunterschiede nicht ganz so groß wie bei uns. Es hängt von vielen Faktoren ab und es ist noch unklar, ob und in welchem Umfang sich das tatsächlich bessern wird. Klingt jetzt nicht so glücklich, ne?
Nee, es klingt nicht so glücklich. Ich befürchte vor allem, das ist jetzt nicht wirklich eine Empfehlung für die Elektromobilität, weil wenn du den falschen Vertrag hast, dann bleibt das Leben für dich nicht nur kompliziert, sondern auch noch teuer.
Ja.
Und letztendlich hätte ich doch erwartet, dass zumindest die Service Provider sich da auf einen Modus einigen, der da gewisse Transparenz schafft. Man darf sich allerdings auch nichts vormachen. Tankstellen ändern auch 20 Mal am Tag ihren Preis. Also so transparent ist das da ja auch nicht.
Genau, aber nicht in dem Umfang, wie das an der Ladesäule im Moment der Fall ist. Und um da jetzt noch eins draufzulegen, wir haben wie an der Tankstelle auch die sogenannten variablen Preise mittlerweile an der Ladesäule, weil man sagt, wenn jetzt die Sonne scheint und der Wind weht, dann sind an der Strombörse die Strompreise sogar negativ. Das heißt, ich wäre als Service Provider froh oder als Touchpoint Operator sehr froh, wenn jetzt jemand laden würde. Ich würde es auch ganz billig abgeben, weil wenn der jetzt lädt, kommt er heute Abend nicht. Wenn ich ein Problem habe und nicht genug Strom im Netz da ist oder Energie im Netz verfügbar ist, aber ganz viele gleichzeitig laden wollen. Also man versucht mit verschiedenen Preisen wirklich die Bedarfe und das Angebot auszugleichen. Technisch extrem anspruchsvoll und auch sehr sinnvoll, markttechnisch sinnvoll, aber für den Verbraucher dann auch nochmal komplex. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, finde ich super, ja, ich richte mein Ladeverhalten danach aus. Ich lade lieber mittags statt abends, weil ich weiß, das ist jetzt billiger. Aber es macht diese fehlende Transparenz, über die wir gerade gesprochen haben, natürlich nochmal eins schlimmer und trägt nicht dazu bei, dass es leichter wird, dieses System zu durchschauen und sich sicher und freudig in dem System zu bewegen. Also es wird eher noch ein bisschen zackiger.
Also mein Gefühl ist, wenn du mir das so schilderst, und ich habe kein E-Fahrzeug, wie ich mich schon geoutet habe, ist auch da denken die Service-Provider wenig kundenorientiert. Letztendlich sagen die, ich kann es billiger einkaufen und ich will es dann lieber weghaben. Also richtet bitte euer Nutzungsverhalten zum Tanken nach dem, so wie ich am besten produziere. Das ist die klassische produktzentrierte Sichtweise auf die Dinge. Oder liege ich da falsch?
Das ist tatsächlich so und ich diskutiere mit vielen Leuten, warum das denn so ist. Und ein Grund ist einer, der wirklich überhaupt nichts mit oder wenig mit dem Kunden und damit zu tun hat, dem Kunden wirklich was bieten zu wollen, was der gut findet. Im Moment geht's in diesem Markt, der noch Marktreife, haben wir gerade gesagt, irgendwo zwischen 2 und 3 liegt, der ganz am Anfang steht. Und da geht es darum, die am Anfang überhaupt mal Flächen zu besetzen. Also Ladesäulen auf die Flächen zu setzen, wo man überhaupt Ladesäulen bauen kann. Also da sich, sagen wir, den Platz im wahrsten Sinne des Wortes zu sichern. Dann geht es darum, das technisch überhaupt hochzufahren. Es gibt auch furchtbar viele technische Probleme noch. Aber es ist wie in einer ganz frühen Marktphase so, dass da tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel an den Kunden gedacht wird, wie wir das aus anderen Branchen kennen. Es geht darum, das technisch überhaupt mal auf die Reihe zu kriegen und hinzukriegen. Es geht darum, das zu finanzieren. Es wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Die Utilization an den Ladesäulen ist deutlich geringer im Moment als erwartet, auch weil die Elektroautoverkäufe ja hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und es bringt sehr viele finanziell in Schwierigkeiten. Die Investoren werden unruhig und die sagen dann, das ist mir egal, wie du es machst, wenn du bis Herbst nicht profitabel bist, dann steige ich aus. So, also das ist kapitalmarktgetrieben und dann werden Preise hochgesetzt, müssen hochgesetzt werden. Das deckt dann die Kosten, dann funktioniert das Marktmodell wieder, belastet aber natürlich den Hochlauf. Und die sagen, oh, steige ich um in einen Markt, der so intransparent ist, in dem die Kosten für Ladestrom öffentlich so hoch sind, nee, das überlege ich mir mal. Also langfristig ist das überhaupt nicht klug, ist aber einfach quasi aus einer verschiedenen Marktmechanismen heraus in einer, ja, wie sagt man, zwangsgesteuert und folgt bestimmten Regeln, die mit dem Kunden in dem Markt im Moment mal noch nicht so viel zu tun haben.
Was übrigens, wenn ich das mal so sagen darf, auch belegt, wenn wir wissen, dass der Markterfolg der E-Mobilität zum großen Teil davon abhängt, dass die Ladeinfrastruktur vorhanden ist und dass die einfach zu bedienen ist und ich genau an der Stelle aber nicht in der Lage bin, den Prozess zu vereinfachen, dann brauche ich mich natürlich auch nicht wundern, wenn der Markt nicht massiv wächst, sobald die Subventionen wegfallen. Weil eigentlich würde es sich ja rechnen. Zumindest für den, der eine Photovoltaikanlage auf dem Haus hat und seine Wallbox einfach selber dahinstellt und jeden Abend volllädt.
Absolut, ja. Also das ist im Moment wirklich eine schwierige Phase. Ich glaube, dass wir da erst dann richtig rauskommen, wenn wir die sogenannte Preisparität bei den Autos haben, weil das hält viel im Moment davon ab, ne? Also warum soll ich ein Auto kaufen mit weniger Reichweite, Strom irgendwie unklar und dann ist es auch noch teurer, also irgendwo ist gut, ne? Aber in dem Moment, wo die Preisparität da ist, fällt dieses Argument weg. Und wenn mehr Autos in den Markt kommen, dann werden auch die Strompreise an der Ladesäule sinken, weil die Möglichkeit, wie sagt man, die Anbieter haben wieder Luft, die Preise überhaupt zu senken. Und dann kommt auch wieder ein Wettbewerb in den Markt und dann kann das die richtige Richtung gehen. Also ich glaube, wir brauchen diese Preisparität im Markt und dann wird, ob gleich der ganze Korken aus der Flasche fliegt, weiß ich nicht, aber dann wird es nennenswert vorangehen und das Bild wird sich deutlich drehen.
Ja, wenn sich das Bild drehen muss, dann müssen wir tatsächlich auch neue Käufergruppen erschließen. Weil ehrlich gesagt, die, die es jetzt schon gekauft haben, die haben sich ja auch nicht so wahnsinnig dran gestört. Und ich nehme auch an, dass diejenigen, die gut damit zurechtkommen, sich auch dann beim nächsten Modell viele Fragen nicht mehr stellen müssen und wieder ein Elektrofahrzeug kaufen. Aber wie du ja vorher auch schon gesagt hast, im Moment ist der Bestand bei 4%. Wenn wir den Bestand deutlich erhöhen wollen, dann brauchen wir einfach neue Käufergruppen, die genau diese ganzen Probleme haben, die du gerade geschildert hast. Was sind denn die Käufergruppen, die man sich zumindest noch am leichtesten erschließt und welche Käufergruppen können wir bis auf Weiteres als Hersteller wie auch als Ladeinfrastrukturprovider erstmal vergessen?
Es hängt hauptsächlich daran, ob die Menschen laden können oder nicht. Also alle die, die eine Garage haben, alle die, die ein eigenes Dach haben, auf das man PV schrauben kann, die sind natürlich optimale Zielgruppen. Dann ist das Ganze aber noch überlagert durch eine politische Diskussion bei uns in Deutschland. Ja, das ist ziemlich aufgeheizt, ideologisch überlagert. Und ich sage immer, lasst die Menschen, die das nicht wollen, bitte in Ruhe, versucht denen kein Elektroauto zu kaufen. Wenn jemand auch in 8 Jahren erst ein Elektroauto kaufen muss oder will, überhaupt ein neues Auto kaufen möchte, dann reicht es vollkommen aus, wenn wir diesen Menschen in 7 Jahren überzeugen. Lasst sie. Was diese Hochlaufkurve mit diesen Innovatoren und Early Adoptern, diese Segmentkurve, sagt, ist, dass in der Regel erst ein Segment überzeugt sein muss und das sagt dann dem nächsten Segment, das ist gut und dieses Segment steigt dann ein. Also wenn die Early Adopter sagen, das funktioniert prima, dann sagt der Nachbar, der vielleicht zur Early Majority gehört, alles klar, dann probiere ich das auch mal aus, ich habe eh schon drüber nachgedacht. Aber der eher zur Late Majority gehört, der also jetzt nicht so ein Innovationsfreund ist, der wird nicht umsteigen, egal was passiert. Also egal, was der Early Adopter über den Reifegrad der Technik sagt. Der wartet einfach mal ab, was sein Nachbar sagt, der vielleicht ihm so, wie sagt man, von der Einstellung so ein bisschen näher ist. Und erst wenn der sagt, das ist gut, dann wird er auch umsteigen. Also long story short, es geht darum, ein Segment nach dem anderen schrittweise hier zu erobern. Und wir können nicht alle auf einmal nehmen.
Und das Segment, das jetzt dran wäre, das noch am nächsten an den Early Adaptern ist, wie würdest du das beschreiben? Städtisch, ländlich, männlich, weiblich, jung, reich, arm?
Es ist immer noch männlich, es ist städtisch und es ist offen und habe ich männlich schon gesagt, ja. Also Frauen kommen erst langsam rein, hat auch verschiedene Gründe. Also es wird noch eine Weile dauern, bis wir, ich nehme mal das Beispiel der Sinussegmente auf, bis wir da aus dem Eck, das rechts oben in der Regel in diesem Matrix-System verortet ist, da auch rauskommen.
Beschreib doch mal, was in der Ecke rechts oben drin ist, dann tun wir uns leichter.
Also die Sinusmilieus sind ja so beschrieben, dass auf der Hochachse die soziale Situation ist, also hat jemand eher mehr Geld oder weniger Geld und auf der Rechts-Links-Achse haben wir Menschen, die innovationsorientiert oder eher traditionell orientiert sind. Und dieses Schema hilft uns in der Marktphase im Moment nicht weiter, weil alle rechts oben sind. Alle sind relativ gut verdient, sonst macht es keinen Sinn, umzusteigen. Und sie sind auch alle innovationsfreudig, sonst würden sie nicht umsteigen. Ja?
Schauen wir mal positiv noch in die Zukunft. Und unterstellen mal, es gibt wirklich transformative Änderungen in dem Markt. Welche hältst du für realistisch, die dann auch so sind, dass noch mehr Menschen auf Elektromobilität umsteigen? Was erwartest du da in den nächsten 5 Jahren? Was wirklich kommen könnte und was echt einen Durchbruch bringen würde?
Ja, die Preisparität habe ich schon angesprochen. Das wird auf jeden Fall einen nennenswerten Impuls in den Markt geben.
Also Preisparität, dass das Fahrzeug als Verbrenner und als E-Fahrzeug gleich viel kostet.
Genau. Also die Preisparität zwischen Verbrenner und Elektroauto, das wird viel ausmachen. Und ansonsten haben wir hier so einen langsamen Hochlauf zwischen Infrastruktur und Elektroautos. Also die Infrastruktur ist im Moment so ein bisschen vorne dran. Die Elektroautos zögern etwas, der Verkauf der Elektroautos bleibt etwas zurück. Wir werden mit Preisparität da einen ordentlichen Schwung in die Autos kriegen. Dann muss die Infrastruktur wieder nachziehen, die alle schon geplant oder vielfach schon gut geplant ist, aber noch an Genehmigungsverfahren hängt. Also wenn dann diese ganzen Baugenehmigungen durch sind, werden wir auf der Infrastrukturseite wieder einen Sprung sehen. Dann wird bei der Technik irgendwann schnelles Laden möglich sein. Wir werden Autos sehen, die 1000 Kilometer fahren und 500 Kilometer in 10 Minuten laden können. Also dieses Laden- und Reichweite-Thema wird in absehbarer Zeit komplett verschwinden. Und wenn das passiert, gibt es nochmal den nächsten Sprung. Also wir werden mehrere Technologiesprünge, Infrastruktursprünge sehen, sodass das noch, ja, da haben wir noch einiges vor uns. Und das wird auch kommen, das wird gut werden, aber eins nach dem anderen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Axel, für diesen Rundumschlag zum Thema E-Mobilität und das, was die Kunden da an Erfahrungen machen dürfen und was sie sich eigentlich wünschen würden. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Das war Axel Sprenger, Gründer und Geschäftsführer von U-Scale, ein auf Elektromobilität spezialisiertes Marktforschungsunternehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lasse gerne ein Like da oder teile die Folge mit jemandem, der sich für das Thema interessiert. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. In 2 Wochen folgt die letzte Folge im Jahr 2025 und auch 2026 machen wir wieder mit Vollgas weiter. Wenn du dazu Wünsche oder Anregungen hast, schick mir einfach eine E-Mail an pirna@cx-talks.com. Ich freue mich auf dich auch in der nächsten Episode. Und bis dahin, bleib gesund, positiv und immer mit dem Kunden im Herzen.
Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.